Der nächste Anruf, Zuflucht der Sünder. Das ist wiederum, der heilige Maximilian weiß genau, welche Worte er wählt. Er könnte so viele andere wählen. Wir haben die ganze lauretanische Litanei und wir haben hunderte von Anrufungen von Mariens, von Marie bei den Kirchenvätern. Aber er wählt diese, Zuflucht der Sünder. Warum? Weil wir eben hier alles das, Maria Königin, die Königin hat eine Armee und die Königin herrscht. Sie herrscht durch das Exerzieren ihrer Armee. Die Königin ist im Krieg. Die Königin mit ihrer Armee ist im Krieg gegen den Tyrannen. Das ist alles damit schon gesagt. Und jetzt Zuflucht der Sünder. Zuflucht der Sünder, das heißt, Maximilian Kolbe, Gott ist barmherzig, unendlich barmherzig, aber er ist auch gerecht, unendlich gerecht. So sehr, dass er auch die kleinste Sünde nicht ertragen kann und für sie eine volle Wiedergutmachung verlangen muss. Schauen Sie, Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Gott wäre nicht Gott, wenn er die Finsternis dulden würde in sich selbst. Deshalb gehört es zum Wesen Gottes, dass alles, was Finsternis, was Schmutz ist, ausgetilgt wird, ausgerottet wird. Das kann nicht vor ihm existieren. Und aus diesem Grund muss Gott die Sünde tilgen, wenn er Gott sein will. Ohne das ist sein göttliches Wesen gleichsam seinem göttlichen Wesen widersprochen. Es gehört zu seinem göttlichen Wesen, dass Licht und nur Licht sei und keine Finsternis. Wenn jetzt aber trotzdem Finsternis kommt, dann wird diese Finsternis durch dieses Licht zerbrannt, vernichtet. Diese Vernichtung der Finsternis ist die Vernichtung der Sünde. Und deshalb verlangt der Gott, der Herr, eine Wiedergutmachung. Das ist seine Gerechtigkeit. Und normalerweise wäre es so, da wir die Sünder sind, müsste, wie die Heilige Schrift sagt, der Zorn Gottes, das Licht Gottes uns zerbrennen, vernichten in tausenden Qualen im Feuer eben dieses ganze Unwürdige, diese ganze Furchtbarkeit der Dunkelheit und der Finsternis und des Schmutzes müsste bezahlt werden bis zum letzten Heller. Da würden 1000 Höllen nicht reichen, um unsere Sünden zu tilgen. Und das müssten wir bezahlen, denn wir haben es ja getan. Und dieser gerechte Gott ist in seiner Gerechtigkeit nicht hier gerecht, dort barmherzig, aber seine Gerechtigkeit muss sein. Sonst wäre Gott ungerecht. Das gibt's doch nicht. Aber im selben Augenblick ist Gott so barmherzig, dass er also seinen eingeborenen Sohn auf die Welt schickt. Und jetzt dieser Sohn, Gottsohn, dafür Mensch wird, um zu uns hinzugehen, um mich zu bitten, diesen ganzen Schmutz auf seine eigenen Schultern zu laden. Und das ist die Barmherzigkeit, die grenzenlose. Dass er diesen ganzen Schuld auf sich nimmt und nun, gleichsam, ich stehe hier mit meinem ganzen Schmutz und nun kommt Jesus zu mir, der Heiland, und sagt, gib mir deine Sünden, gib mir alles. Und nimmt sie auf sich und stellt sich gleichsam vor mich. Und nun kommt der Blitz des Vaters, die Gerechtigkeit Gottes schlägt zu, muss zuschlagen, weil Gott Gott ist, und schlägt voll zu und fällt direkt auf seinen Sohn, der an meiner Stadt und er an meiner Stadt für mich an meinem Platz eben das Schreckliche durchmacht, was ich allein nicht durchmachen könnte, aber durchmachen müsste. Und er zahlt für mich. Das ist die Barmherzigkeit. Und jetzt die Ausspenderin des unendlichen Wertes des kostbaren Blutes Jesu, welches die Sünden auswäscht, ist die personifizierte göttliche Barmherzigkeit in der Person der Immaculata, sagt der Maximilian Kolbe. Gott wollte, dieser Aspekt ist auch so ganz wunderbar. Das ist die Zuflucht der Sünder. Das heißt, warum Zuflucht der Sünder? Weil eben Gott jetzt eben seine Qualität, wenn man sagen kann, sein Wesensaspekt seiner Barmherzigkeit gleichsam personifizieren wollte in einem Wesen, und das ist Maria. Das heißt, er gibt nun die Früchte dieser Erlösung, dieses kostbaren Blutes, alles gibt er ihr. Und so ist Maria die Barmherzigkeit. Und deshalb beten wir auch, dürfen wir auch wagemut beten, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Mutter der Barmherzigkeit, sagen wir, die Barmherzigkeit selber. Sie spendet dieses kostbare Blut aus. Deshalb sagt der Heilige weiter, nennen wir sie mit Recht die Zuflucht der Sünder, aller Sünder. Selbst wenn ihre Sünden die schwersten und zahlreichsten werden und selbst wenn es ihnen scheinen würde, es gäbe für sie keine Barmherzigkeit mehr. Mehr noch, jede Reinigung einer Seele ist von Neuem die Bestätigung ihres Titels unbefleckte Empfängnis. Und je mehr die Seele in Sünden verstrickt war, umso mehr erstrahlt die Macht ihres Unbeflecktseins dadurch, dass sie einer solchen Seele die schneeweiße Reinheit zurückgibt. Sehen Sie, diese Texte muss man betrachten. Das ist von, jedes Wort ist von einer solchen Tragweite, das kann man in einem Satz gar nicht so aussprechen. Das fließt nur so dahin. Ja, das ist wahr. Meine Bekehrung, dass ich von meinem Schmutz frei geworden bin, dass ich aufstehen konnte, dass ich die Wahrheit erkennen konnte, dass ich zurückkehren konnte zum Heiland, dass ich in der Gnade sein kann, dass ich wieder zur Beichte gehen kann, dass ich wieder aufstehen kann nach dem Fall, dass ich wieder eifrig werden kann, nachdem ich lau geworden bin. Das alles verdanke ich ihr, weil er es so gewollt hat, weil ich durch sie das alles wieder bekomme. Sie, die liebste Mutter, steht in jedem Augenblick, an jedem Ecken meines Lebens, wo auch immer ich stehe, wo auch immer ich liege, immer bereit, solange ich da bin, mich aufzunehmen und mich wieder reinzumachen. Wenn ich sie berühre, werde ich rein. Das ist ihre Reinheit, ihre Unbeflecktheit. Sie gibt mir die schneeweiße Reinheit wieder zurück. Reinheit des Herzens, Reinheit der Liebe zu Gott, Reinheit des richtigen Verstehens unserer heiligen Religion, in dem Maße, wo ich mich wieder an sie hänge. Und ich kann immer wieder zurückkommen, solange ich lebe. Unsere liebenswerteste Mutter. Die Immaculata ist Mutter unseres ganzen übernatürlichen Lebens, denn sie ist die Mittlerin aller Gnaden, die Mutter der Gnade Gottes. Deshalb unsere Mutter im Bereich des Übernatürlichen. Die liebenswerteste Mutter, denn es gibt keine Mutter, die so sehr liebt, die sich so sehr hingibt als die Mutter Gottes, die Immaculata, die ganz Vergöttlichte. Das ist so wichtig, auch der heilige Ludwig streicht es immer schon heraus. Maria als Königin, die Schlangenzertreterin, die Siegerin in allen Schlachten Gottes, das ist keine, wir könnten in Gefahr treten, die Mutter Gottes als ein süßliches Weiblein da zu verehren und die könnte keiner Mücke etwas antun. Natürlich kann sie das nicht antun, aber sie hat sämtliche Mächte der Finsternis zerstört. Sie hat alle Mächte der Bosheit überwunden, und zwar ganz allein. Das ist eine Macht. Ihre Schönheit tritt sich auch aus in ihrer grenzenlosen Macht. Wenn ich jetzt so eine Königin sehe oder eine Kaiserin, die in ihrer ganzen Macht dasteht und die Mutter eines Volkes ist, dann hat man fast ein bisschen Scheu zu ihr zu kommen. Und gerade diese Königin Himmels und der Erde, vor der die Engel ihre Knie beugen und sie anerkennen, diese Königin Himmels und der Erde ist meine geliebteste Mutter, die mich tausend und Millionen Mal mehr liebt, als die beste Mutter ihr bestes Kind lieben kann. Das ist so schön, dass sie mir so grenzenlos nahe kommt und so innig mit mir verbunden sein will. Du, welcher Gott die ganze Ordnung der Barmherzigkeit anzuvertrauen sich gewürdigt hat. Diese Ordnung der Barmherzigkeit, was ist das? Ordo Misericordiae, die Ordnung der Barmherzigkeit, das ist das ganze Erlösungswerk. Das ist jeder Akt Gottes, mit dem er mich retten will und in seinem grenzenlosen Erbarmen eben sich hinneigt über mein Elend und mich herausreißt aus meiner Verlorenheit. Und das hat er, diese Ordnung der Barmherzigkeit, hat er ihr anvertraut. In der Familie freut sich jeder Vater, schreibt Maximilian Kolbe, wenn die Mutter durch ihre Fürsprache seine strafende Hand über dem Kind zurückhält. Denn dann ist der Gerechtigkeit genug getan und auch die Barmherzigkeit scheint auf. Denn nicht ohne Grund wird die Vollstreckung der Gerechtigkeit aufgeschoben. In ähnlicher Weise gibt uns Gott, um uns nicht züchtigen zu müssen, eine geistliche Mutter, deren Fürsprache er sich nie verweigert. Deshalb sagen die Heiligen, dass Jesus die Ordnung der Gerechtigkeit für sich behalten, hingegen der Immaculata die Ordnung der Barmherzigkeit übergeben hat. Man kann gleichsam sagen, verstehen Sie, dass Gott, er müsste mich strafen, weil der Gerechtigkeit eben muss, die Gerechtigkeit muss an ihrem Platz sein. Die Dinge müssen sein, das Gute muss belohnt, das Böse muss bestraft werden. Sonst wäre das Chaos in der Welt, sonst wäre das Chaos in den Seelen und Gott würde nicht mehr Gott sein. Aber nun, eben, im Blick auf sie, weil sie bei mir ist und ich mit ihr, weil sie, dieses arme Kind, das hingefallen ist und jetzt ganz verstaubt und verletzt und verschmutzt vor ihm steht,
weil eben das Kind an der Hand der Mutter Gottes ist und wir zusammengehören, sagt die Mutter Gottes, schau, wir zusammenstehen vor dir, dieses Kleine da und ich. Und dann sagt der Herr Gott, schaut auf das Kleine, und müsste eigentlich im Zorn erbrennen vor diesem Schmutz und schaut auf sie, die von der er weiß und der er eben diese Gnade gegeben hat, dass sie jetzt das Kind ins Bad nehmen kann und wieder reinwaschen kann, im Blut Christi natürlich, dann schaut er auf sie und sagt, es ist gut. Das ist die Gnade Mariens. Es ist wirklich gut, wenn man eine solche Mutter hat. Und dann kommt erst, verstehen Sie, die Hingabe an Maria beim heiligen Maximilian Kolbe ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir von vornherein sehen, das Erste ist, sie steht im Mittelpunkt. Nicht ich fange an, irgendwas zu erklären. Erst einmal du, o Immaculata, o Königin, o Zuflucht der Sünder, du, Mutter, du, der die so gnadenhaft erfüllt worden ist von Gott. Jetzt komme ich. Ich, unwürdiger Sünder. Ich komme nicht her mit meinen irgendwelchen Großartigkeiten, wie wunderbar ich bin. Ich bin ein unwürdiger Sünder. Wir erkennen hier, dass wir nicht unbefleckt sind wie sie, sondern Sünder sind. Umso mehr als keiner von uns sagen könnte, er hätte bis auf den heutigen Tag ohne Sünde gelebt, ist er vielmehr so vieler Untreue schuldig. Die Mutter Gottes weiß genau, welche Trottel, welche elenden, schmutzigen Wesen sie erwählt hat. Unwürdige Sünder. Auch sagen wir unwürdig, denn in Wahrheit ist ein sozusagen unendlicher Unterschied zwischen ihrem unbefleckten Wesen und unserem von der Sünde verseuchten. Deshalb erkennen wir uns in aller Wahrheit unwürdig, uns zu ihr zu wenden, zu ihr zu beten, zu ihren Füßen niederzufallen. Um nicht dem stolzen Luzifer ähnlicher zu werden, sagen wir, ich werfe mich zu deinen Füßen nieder und bitte dich demütig, würdige dich, mich ganz und gar als dein Gut und Eigentum anzunehmen. Seht, das ist so wichtig, unwürdiger Sünder. Aus diesem Grunde kann keiner von uns kommen und sagen, ja, ich bin dessen nicht würdig, ja, also ich bin da noch nicht bereit. Ja, also ich bin noch nicht auf dieser Stufe. Ich bin überhaupt nichts. Und ich werde auch nie etwas sein. Das ist wichtig. Aus diesem Grund müssen wir einfach sehen, dass also diese Hingabe an Maria an Leute geht, an dieser Ahnung von Maria, die wirklich immer unwürdig sein. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu hat sich als die Unwürdigste erkannt. Weil sie, selbst wenn sie immer in der Gnade gelebt hat, hat sie gesagt, wenn es auf mich angekommen wäre, wäre ich die Schlimmste von allen gewesen. Aber nur die Gnade Gottes hat mich gehalten. Also diese Anerkennung der Unwürdigkeit, die tut die Mutter Gottes nicht scheuen, trotzdem zu uns zu kommen. Sie scheut sich nicht, auf ein noch so verschmutztes Kind zuzugehen und es aus dem Dreck zu holen, wenn das Kind nur zu ihr Mama schreit. Mit diesen Worten bitten wir und flehen wir die Immaculata an, sie möge uns annehmen. Würdige dich. Es ist nicht so, dass ich zu ihr komme, ich bin ein feiner Kerl, siehst du, endlich mal einer, der dich gern hat, gell, Mutter Gottes, die anderen werfen dich sowieso alle weg, die sind sowieso so schlecht. Die sind jetzt ein ekelhaftes Gebrüder, aber ich sieh da, ich bin doch nicht schlecht, nicht? Also wunderbar. Hä? Ich bin also, ja, also du kannst ja froh sein, dass ich überhaupt komme, die Kirche ist sonst leer, nicht? Also du sei mal froh und glücklich, dass es endlich mal wieder ein paar junge Leute gibt und ein paar Menschen, die sich dir hingeben, von wegen. Würdige dich. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Überhaupt nichts. Sie möge uns annehmen. Würdige dich. Ich bitte dich demütig. Ich bin nur unwürdig. Nur weil du mich anrufst, kann ich es überhaupt wagen, meinen Blick zu dir zu erheben. Und weil du es willst, weil du mich bittest und mich aufforderst, wage ich meine schmutzigen Hände in deine unbefleckten Hände zu legen und dich zu bitten, mich reinzuwaschen. Nur weil du es willst, würdige dich. Wir weihen uns ihr ganz und in jeder Hinsicht. Als ihre Kinder und als Sklaven ihrer Liebe. Als ihre Diener und Werkzeuge in jeglicher Hinsicht, unter jeglichem Titel, den noch irgendwann jemand ausdenken und ausdrücken kann. Und dies als Sache und Eigentum zu ihrer freien Verfügung, uns zu benutzen und uns zu verbrauchen bis zur gänzlichen Vernichtung. Sie wissen, wer das gesagt hat und wer das gelebt hat. Natürlich, die Mutter Gottes weiß auch ganz genau, bitte, haben wir doch keine Angst. Es ist hier nicht eine Deklaration, ich will Märtyrer werden, das wäre Vermessenheit. Die Mutter gibt, Mutter Gottes, gerade weil sie die beste aller Mütter ist, weiß genau, was sie ihren Kindern zumuten kann. Weiß genau, wo sie hin sie ihre Ritter schicken kann. Sie weiß genau, dass derjenige ein etwas fürchtsamer Charakter ist und der andere ein Draufgänger. Wenn sie den nicht zügelt, schlägt er alle Wände ein und fliegt dauernd auf den Boden, weil er zu schnell rennt. Ein feuriges Ross, das man nicht aufhalten kann. Das weiß sie ganz genau. Deshalb hat sie für jeden seine Dosis nicht. Jedem weiß sie genau zu geben. Wenn wir sie uns hier hingeben, weiß sie genau, wie viel wir tragen können. Und genau das gibt sie uns. Und wisst ihr, Kreuz tragen muss ja schließlich jeder. Aber ein Kreuz mit Maria, dann wird das Kreuz leicht und die Freude am Leben wird viel, viel größer. Und dieser berühmte übernatürliche Optimismus scheint viel mehr hindurch, wenn ein Mensch mit Maria das alles trägt. Und mache mit mir, was dir gefällt. Mit allen Fähigkeiten meiner Seele, meines Leibes, mit meinem ganzen Leben, mit meinem Tod und meiner Ewigkeit. Das ist die Übergabe an Maria. Einfach sich völlig in ihr Herz werfen. Unbekümmert, alles ist für dich. Ich weiß ganz genau, dass wenn es in dir ist, ist es am allerbesten. Und deshalb habe ich überhaupt keinen Bedenken, mein ganzes Leben, und dann geht er noch weiter, daran denken wir nämlich nicht, mit meinem Tod. Gerade diese Stunde, die uns so Angst machen könnte, die Stunde unseres Todes, die gehört ganz dir. Wie, wo, wann, auf welche Weise, was da alles kommen mag, es soll mit dir sein und in dir. Dir ist es anempfohlen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie so leben, dann wird Ihre Todesstunde, wie auch immer nichts nach außen Sie aussehen mag, innerlich die glücklichste und die beste sein, die es überhaupt noch geben kann. Und die Ewigkeit. Sie bringt dich auf die höchste Stufe, die es nur geben kann, wenn du darauf vorbereitet bist. Hier übergeben wir unser ganzes Wesen, alles Vermögen unserer Seele, das ist unseren Verstand, unseren Willen, unser Gedächtnis, alle Vermögen unseres Leibes, nämlich alle Sinnen und Kräfte, Gesundheit und Krankheit, unser ganzes Leben übergeben wir ihr mit allen seinen angenehmen, unangenehmen, gleichgültigen Ereignissen. Ihr übergeben wir unseren Tod, wann auch immer und wo auch immer und auf welche Weise auch immer er uns ereilt und sogar unsere ganze Ewigkeit. Ja, gerade dann erwarten wir, ihr unvergleichlich vollkommen zu gehören als jetzt. So drücken wir unsere Sehnsucht und unser Flehen aus, sie möge uns doch erlauben, immer vollkommener und in jeglicher Hinsicht ihr gehören zu dürfen. Es gibt eine innere Freiheit dann. In dem Augenblick, wo ich ganz Maria gehöre und jede Stunde meines Lebens und besonders die Todesstunde ganz ihr gehört, dann gehe ich unbekümmert meinen Weg. Da brauche ich keine Angst mehr haben, dass mit dem Asterix mit ihr den Himmel auf den Kopf fällt oder eine Angst zu haben, dass der Bin Laden mich zusammenschießt. Dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem Dritten Weltkrieg. Dann habe ich auch nicht mehr die Angst vor irgendwelchen Katastrophen. Denn in dem Augenblick höre ich ganz Maria. Wann immer du willst, wie auch immer du willst. Dann werde ich da frei und diese Bedrückung, diese Angst, die die Weltleute haben vor der Zukunft, vor der bin ich frei. Ja, das ist etwas sehr Schönes, ein Wunderbares. Bestimme ganz über mich, so wie du es willst, auf das ich erfülle, was von dir gesagt ist. Sie wird der Schlange das Haupt zertreten. Und ebenso, du allein hast alle Hemmnisse auf der ganzen Welt überwunden. Diese zwei Sätze verlangt der heilige Maximilian, dass seine Ritter sie immer wieder vor Augen haben. Denn das gibt unheimliche Kraft, nur daran zu denken. Du wirst der Schlange den Kopf zertreten. Wir sehen die Übermacht des Teufels. Wir sehen, dass wir angeklagt, angegriffen sind. Sie wird der Schlange das Haupt zertreten. Ich vertraue auf dich. Auf den Statuen und Bildern der Unbefleckten sehen wir immer die Schlange zu ihren Füßen, sich um die Erdkugel windend, der sie mit ihrem Fuß das Haupt zertritt. Satan, selbst mit Sünde beschmutzt, versucht mit seiner Sünde alle Seelen auf der ganzen Welt zu beschmutzen. Er hasst sie, die immer unbefleckt war. Er trachtet nach ihrer Ferse, das heißt nach ihren Kindern. Und in diesem Kampf zertritt sie ihm immer den Kopf in jeder Seele, die zu ihr fleht. Der Teufel kommt auch zu mir. Er greift mich an. Oft im Tag. Der Versuchungen wird er nicht müde. Er hat nur noch kurze Zeit. Es bleibt ihm nicht mehr viel übrig. Also muss er jetzt alle Register ziehen, um uns zum Fall zu bringen. Und ich brauche nur zu ihr zu gehen und sie wird dem, dieser Schlange, die hier erscheint, den Kopf zertreten. Und wieder den Kopf zertreten. Wir bitten sie, sich zu würdigen, auch uns, falls es ihr gefällt, als Werkzeug zum Zertreten des stolzen Kopfes der Schlange in den unglücklichen Seelen zu benutzen. Die Heilige Schrift führt zu dem oben gesamten Gesetz hinzu, und du wirst nach ihrer Ferse trachten. Tatsächlich trachtet der böse Feind in besonderer Weise nach denen, die sich der Immaculata weihen, um sie wenigstens in ihnen zu schmähen. Aber seine Bemühungen in den aufrichtig hingegebenen Seelen enden immer mit einer noch schändlicheren Niederlage und daher eine noch heftigere und ohnmächtigere Wut. Du allein hast alle Häresien auf der ganzen Welt besiegt. Ich glaube, dieses Wort, das sagt der heilige Maximilian noch nicht, aber das ist auch so prophetisch. Ich meine, dieses Wort passt genau in unsere Krise der Zeit, in der Krise der Kirche. Dieses Wort ist der Todesstreich, die Todesankündigung und das Todesurteil des heutigen Ökumenismus. Das sind ja die Häresien, mit denen man liebäugelt und dialogisiert. Und du hast sie allein auf der ganzen Welt überwunden. Bring Maria hinein in ihrer Wirklichkeit. Der ganze Ökumenismus und der ganze Modernismus müssen abhauen, abziehen. Diese Worte allein sind genommen aus den Gebeten des Priesters, die ihm die Kirche auf die Lippen legt. Die Kirche sagt Häresien, nicht Heretiker, denn diese liebt sie. Und eben aus dieser Liebe möchte sie sie befreien aus dem Irrtum der Häresie. Das ist die wahre Nächstenliebe. Das wäre der wahre, in Anführungszeichen, Ökumenismus. Sie sagt, alle Häresien, ohne jegliche Ausnahme, allein, denn sie allein genügt. Ihr nämlich gehört Gott mit allen seinen Gnadenschätzen der Bekehrung und Heiligung. Das müssen wir anerkennen. Du allein. Das heißt, wenn wir diesen Modernismus überwinden wollen, diese Krise der Kirche, allein durch sie, das ist doch ganz klar, das ist eine reine logische Folgerung. Wenn also die Tradition es ohne Maria tun wollte, nicht ganz hingegeben auf sie, dann wird sie keine Häresie bekämpfen, dann wird sie keinen Modernismus besiegen, sondern wird selber untergehen. Auf der ganzen Erde. Kein Eckchen der Erde ist ausgenommen. An dieser Stelle des Weihenaktes bitten wir Sie, Sie mögen uns benützen zur Vernichtung des ganzen Leibes der die Welt umgarnenden Schlange, nämlich der verschiedensten Häresien. Sie möchte uns benützen, mit anderen Worten, sagt der heilige Maximilian, als Mitstreiter in der Rettung, wie der Erzbischof Lefebvre sagt, zur Rettung der Kirche, zur Bewahrung der katholischen Tradition und zum Sieg über diesen fürchterlichen, alles vernichtenden Modernismus. Mach, dass ich in deinen unbefleckten und erbarmungsvollen Händen ein Werkzeug sei, das dir dient, um so viel wie möglich deine Ehre zu vermehren in so vielen abgefallenen und lauen Seelen. Auf der Welt sehen wir so viele unglückliche, abgefallene Seelen, die nicht einmal den Sinn ihres Lebens kennen. Das sagt er in den 30er Jahren. Und wir heutzutage können das noch mit hundertmal mehr sagen, praktisch auf alle anwenden auf der ganzen Welt. Die verschiedenen nichtigen Güter lieben anstatt Gott das einzige wahre Gut. Das ist doch der Materialismus heute, selbst unter den meisten Katholiken. Viele sind gleichgültig der allerhöchsten Liebe gegenüber. Das trifft sogar uns. Wir sehnen uns danach, die Ehre der Immaculata in diese Seelen zu versenken und zu vermehren. Und wir flehen sie an, doch in ihren unbefleckten und erbarmungsvollen Händen ein nützliches Werkzeug sein zu dürfen. Sie möge uns also nie erlauben, dass wir uns ihr entgegenstellen. Sie möge uns zwingen, wenn wir einmal nicht auf sie hören wollen. Das ist diese Bitte. Ja, und deine Ehre vermehren in so vielen abgefallenen und verhärteten Seelen. Und seht, das ist auch etwas Wichtiges. Schaut, wie oft kann die Mutter Gottes unsere Bitte um Erlösung anderer nicht annehmen. Wie oft haben wir schon gesehen, dass einmal, wenn es einmal geklappt hat, dass eine Mutter viel für ihre Kinder gebetet hat, die abgefallen sind. Und dann sind diese Kinder zurückgekommen. Und auf einmal war die Mutter stolz, ich habe sie erbetet. Ich war's. Ich hab's geschafft. Und damit ist die ganze Frucht so vieler Gebete und Opfer und Leiden für die Katz. Das ist das Problem. Und weil wir halt so sind, deshalb erlaubt sie uns oft und meistens nicht, die Früchte unserer Gebete und Opfer direkt zu sehen. Irgendwo geht ein Lichtlein auf, hier betet eine arme, kranke Person im Bett und opfert ihre Krankheit, ihre Schmerzen auf. Und irgendwo in einem anderen Land geht ein Lichtlein auf, bekehrt sich eine Seele, aber das weiß sie dann nicht. Das werden wir erst im Himmel wissen. Das ist so wichtig. Und deshalb möchte ich auch noch dazu fügen, wenn wir an diesem Punkt sind, wenn wir so oft kommen und verzagt sagen, ich bete schon so lange für diese und jene Personen und wie der Herrgott scheint mich nicht zu erhören, dann frage ich immer dasselbe. Pass auf, überleg das mal, jetzt im Augenblick wird dein Gebet erhört worden.
Morgen kommt diese Familie, diese Kinder, und du bellst plötzlich die Tür hinein, knien sich vor dem Heiland hin und sagen dir: Mama, du hast für uns gebetet, wir sind zurück. Du wirst glücklich sein, du wirst dankbar sein. Ich frage dich ganz ernst, würdest du, wenn diese Kinder zurück sind, morgen und übermorgen noch genauso beten, opfern, wie die vorher, als sie noch nicht zurückgekommen? Dann sagt sie sofort: Nein, ich würde nicht so viel beten. Ich habe ja jetzt meine Sache geschafft, und am nächsten Tag wird es ja gut. Und wird man dieses Gebet, dieses Opfer, diesen Schmerz, aufgeopferten Schmerz, den wird man schon einmal nicht mehr dem Heiland schenken. Und damit würden so viele anderen Kinder, die ja eben auch durch unser Leiden und durch diesen furchtbaren Schmerz, was für ein größeres Kreuz gibt es für eine Mutter, eben ihre Kinder weit weg vom Glück zu sehen. In der Gefahr, ewig verloren zu geben. Und wie sie für die Kinder betet und opfert und gleichsam nutzlos ist. Und gerade das nimmt der Herrgott Tag für Tag diese Gebete und lässt sie wie glühende Kohlen auf irgendeinem Negerlein, auf einem Chinesen oder sonst irgendjemanden finden. Und der findet zum Glauben, weil du da gebetet hast und durchgehalten hast, so viele Jahre hindurch. Die heilige Monika hat für den heiligen Augustinus 18 Jahre gebetet für seine Bekehrung. Aber die hat am Schluss nicht nur ihn bekehrt, sondern die 18 Jahre haben Hunderten und Tausenden Menschen den Weg zum Glauben bereitet. Das muss man auch sehen. Ja, so. Also, und so wird sich immer mehr das milde Königtum des heiligsten Herzens Jesu verbreiten. Denn darum geht es doch. Es geht um das Königtum Christi. Es geht um Jesus, den Heiland. Das heiligste Herz Jesu ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Schaut dieses Wort. Das heiligste Herz Jesu ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Betrachtet mal allein diesen Satz. Er könnte Stunden, Tage, Monate der Gegenstand einer Betrachtung sein. Sein Königtum ist die Herrschaft dieser Liebe in den Menschenherzen. Das ist eine Definition des Königtums Christi. Diese Liebe hat der Heiland uns gezeigt in der Krippe, während seines ganzen Lebens, am Kreuz, in der Eucharistie und dadurch, dass er uns seine Mutter als die unsere gegeben hat. Diese Liebe sehnt er sich in den Herzen der Menschen zu entflammen. Dies Einsenken und Vermehren der Ehre der Unbefleckten in den Seelen, das Gewinnen der Seelen für sie, das ist die Eroberung der Seelen für die Mutter Jesu, die das Königtum ihres göttlichen Sohnes in den Seelen begründet. Nichts anderes tut sie. Sie führt die Seelen nicht zu sich. Sie ist nur Durchgang zu Jesus. Denn wo du eintrittst, da erfläst du die Gnade der Bekehrung, für die nicht bekehrt sind, und der Heiligung, für die schon auf dem guten Weg sind. Denn vom heiligsten Herzen Jesu gelangen zu uns alle Gnaden nur durch deine Hände. Die Immaculata ist die fürbittende Allmacht. Jede Bekehrung und Heiligung ist ein Werk der Gnade. Sie aber ist die Mittlerin aller Gnaden. Deshalb genügt auch sie allein, um jegliche Gnade zu erflehen und zu schenken. Bei der Erscheinung der wunderbaren Medaille sah die heilige Katharina Labouret Strahlen, die aus kostbaren Ringen an den Fingern der Unbefleckten hervorbrachen. Sie bedeuten die Gnaden, die Immaculata großherzig denen schenkt, die diese auch wünschen. Ähnlich spricht auch Ratisbon in seiner Schauung von den Strahlungen der Gnade. Gewähr mir dich zu preisen, o heiligste Jungfrau. Gib mir Macht gegen deine Feinde. Das ist ein Gebet, das wir sehr oft beten in der Liturgie. Damit gehen wir tut den Kontraus des Tours. Und das ist auch ein wunderbares Stoßgebet. Und damit, Herr, hört der Akt der Hingabe auf. Ihr seht, wenn man das ein bisschen betrachtet, ist dieser Hingabe wirklich etwas Inspiriertes und ungeheuer Tiefes und etwas Kostbares, das der Heiland uns einen heiligen Maximilian gegeben hat, um so etwas Wunderbares sehen, erkennen und auch leben zu dürfen. Also dann bereiten wir uns darauf vor, auf diese Hingabe. Ich darf auch, bin ganz glücklich, dass wir hier in der Schweiz, noch bevor überhaupt jemand von der MI gewusst hat, hat es irgendwelche Leute gegeben, die auch hier gegenwärtig sind, die auf irgendeine Weise davon wussten und sind auch so schon früher in die Militia Immaculata eingetreten. Und ihr werdet dann eben diese Weihe in besonderer Weise heute erneuern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb
und Salome.